Ja, also Silke hat uns letztes Mal in der Predigt schon reingeführt, genau in diesen Grundgedanken, diesen Grundstein, und hat die Predigtserie ja aufgemacht für das Thema Liebe, mit dem wir uns bewegen und beschäftigen wollen. Auch ja durchaus in den Hausgemeinschaften und jeder für sich. Also nicht nur, dass wir das jetzt in den Sonntagen, wo wir uns hier treffen, sondern dass wir es grundsätzlich jeder für sich, ihr, jeder, wir, jeder für sich damit beschäftigt. Wir haben uns beschäftigt mit dieser bedingungslosen Liebe Gottes. Bedingungslos einerseits, aber deshalb nicht sinnentleert, sondern eben bedingungslos, weil er sich bedingungslos hingegeben hat und nicht Bedingungen daran geknüpft hat, dass er liebt. Und wir wollen gerne heute einfach mit diesem Thema weitergehen und von diesem sehr fokussierten auf die Liebesbeziehung, die wir mit Gott oder die Gott mit uns hat, hingehen auch, was macht das denn mit uns und was macht das mit unserem Leben und was machen wir aus unserem Leben mit Gott? Wir haben darüber gesprochen, dass es darum geht, dass wir diese Christusähnlichkeit, dass wir uns danach ausstrecken. Und Christus hat ja nicht nur seinen Vater geliebt. Dafür hätte er nicht auf die Erde kommen müssen, um das zu beweisen. Das wäre auch im Himmel weitergegangen. Sondern Christus hat seinen Vater geliebt und ist auf die Erde zu uns gekommen. Und dadurch ist ein ganz besonderes Merkmal, ein ganz besonderer Ausdruck seiner Liebe überhaupt für uns sichtbar, für uns Wirklichkeit geworden. Das Wort, auf das wir uns beziehen, aus dem 1. Johannes 4, 11 bis 21, ich lese es nochmal. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist die Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Also auch hier kommt zum Ausdruck, und Silke hat auch schon darauf hingewiesen, und da wollen wir weitergehen. Es ist eine Liebe, die bedingungslos ist, aber nicht sinnentleert. Sie wird hier in dem letzten Satz nochmal unterstrichen. Also in diesem Wort geht es zunächst einmal um die Liebe Gottes. Aber dann geht es auch darum, dass wir lieben, weil wir von ihm geliebt werden. Weil wir von der Liebe regiert werden, wie es dort auch steht. Dann geht es nicht mehr um mich und nicht nur um mich und meine Beziehung, sondern dann geht es mir, wie hier in diesem Wort, zumindest schon mal um meine Geschwister und nicht nur um mich. Aber trotzdem, meine Liebesbeziehung oder die Liebesbeziehung mit Gott ist die Voraussetzung, damit ich überhaupt in die Lage komme, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Inga, du hast vorhin gesagt, wie ist das, wenn ich plötzlich an einem Ort bin, wo ich empfinde, ich kann da nicht lieben. Da ist eine Blockade. Dann ist das etwas, was menschlich gesehen völlig verständlich ist. Und Gott hat so viel Verständnis für uns, weil er ist ein gnädiger, ein liebender Gott. Gleichzeitig ist es aber nicht das, was Jesus uns vorgelebt hat, sondern da können wir mehr entdecken. Und genau darüber würde ich gerne ein Stück weit mit euch sprechen. Warum eben genau ist es wichtig, dass diese Voraussetzung meiner Liebesbeziehung mit Gott die Bestandteil meines Lebens ist? Es geht ja nicht um irgendeine sinnliche oder romantische oder erotische Liebe. Es geht um eine ganz andere Dimension von Liebe. Warum ist dies wichtig? Nun, ich denke, dass es nur dann gelingt, andere zu lieben, wenn ich meine Identität als geliebtes Kind Gottes gefunden habe. Wie soll ich sagen? Verinnerlicht habe, angenommen habe, versöhnt bin mit mir selbst, es wie selbstverständlich nehme, dass Gott mich liebt. Nicht selbstverständlich im Sinne von, na, ist doch klar, dass der mich liebt, der hat mich gefälligst zu lieben, sondern selbstverständlich im Sinne von einem Gottverständnis, nämlich diesen liebenden Vater zu verstehen in seiner ganzen Fülle seiner Liebe und es anzunehmen als etwas, was ich in Anspruch nehmen darf und sogar soll. Weil Gott es liebt, dass wir seine Liebe annehmen. Wie fühlst du dich, wenn du jemanden liebst und die Liebe wird nicht angewiesen? Es ist ein elendes Gefühl. Es ist etwas Weggestoßenes. Es ist etwas, ich fühle mich nicht angenommen von demjenigen. Wenn wir aber Gott annehmen wollen, in seiner ganzen Schönheit und in seiner ganzen Fülle, dann sind wir in der Lage, seine Liebe anzunehmen. Diese Liebesbeziehung als etwas, nicht im Sinne einer Einbahnstraße, sondern in einer Beziehung miteinander, denn wir reden über eine Liebesbeziehung. Und nicht nur Gott hat eine Beziehung mit uns, sondern wir haben eine Beziehung mit ihm, als geliebte Kinder Gottes. Wer hingegen verletzt ist oder sich so definiert und unheil bleibt, der wird andere verletzen. Wer ungeliebt ist, wie gesagt, und sich definiert und ungeliebt bleibt, wird andere nicht lieben können. Jedenfalls nicht so bedingungslos und nicht in dieser Weise, wie Jesus Christus uns das vorlebt. Er hat das doch in einer so beispiellosen Art und Weise, wirklich beispiellos, aber beispielgebend, gelebt, geliebt, gezeigt, wie er den Vater liebt, aber wie er auch die Menschen liebt. Und diese Liebe, darum geht es uns doch, dass wir sie selber auch leben. Ich habe mich jetzt hier völlig verrannt, aber das wird sich gleich geben. Diese Liebe zum Vater, die keine Theorie, keine Fiktion ist, die eine Realität ist, die uns Jesus zeigt. Diese Liebe, die wollen wir doch auch erleben, oder? Das ist genau das, was wir auch wollen, wo wir uns nach ausstrecken, was Schöneres kann es dann geben, als genau das zu erleben. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit hier auch einmal gesprochen über die Agape-Liebe. Und letztendlich genau darum geht es, über die wir hier reden. Nämlich wir reden über diese selbstlose, nicht sinnliche und damit eben in erster Linie eine Liebe Gottes, die einzigartig ist. Aber wir reden auch in diesem Kontext über die Nächstenliebe. Weil die Agape-Liebe ist das, was Gott uns in unser Herz gibt, die wir weitergeben können und sollen und dürfen. Ich finde es gar nicht so als ein Muss. Wie heißt es schon, es ist der Liebe-Muss. Also es ist ein Muss, das eine ganz andere Dimension hat als Leistungszwang. Also wenn ich Liebe geben muss, dann kann ich keine Liebe geben. Wenn ich Liebe geben darf und weiß, dass es etwas ist, was ich wie ein Geschenk Gottes weitergeben darf, dann gelingt mir das schon eher. Aber da bin ich schon fast jetzt am Ziel meiner Predigt. Im Neuen Testament vermittelt das Wort Agape-Liebe eben diese reine Liebe, diese bedingungslose, befreiende, aber auch durchaus auf andere zentrierte Liebe. Und sucht man im Internet, fand ich damals extrem spannend, wenn man im Internet guckt, also Google ist wirklich gut, also ich würde nicht sagen, es ist die Frau von Gott, aber Google ist schon gut. Da steht, Agape ist ein Offenbarungswort. Ein verschlossenes und heiliges Wort, Verbum Arcanum, also so etwas wie ein Geheimwort, ein Codewort, das durch den Heiligen Geist geprägt, sich allein im Glauben erschließen kann. Hey, das steht bei Google. Ja, also wenn das alles wäre, was da im Internet steht, würde ich sagen, könnte doch die Frau von Gott sein. In seinem Brief an die Epheser im Kapitel 3, Vers 19 schreibt Paulus, dass die Agape Christi-Liebe die Erkenntnis übertrifft. Er formuliert es so: Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf dem Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr der ganzen Fülle des Lebens erfüllt wird, das bei Gott zu finden ist. Hier wird in, finde ich, fast poetischen Worten, gewaltigen Worten etwas zum Ausdruck gebracht, wenn man das so ganz liest, wo man versteht, was Paulus damit meint, dass über das Verstehen hinausgeht. Also ich verstehe, was ich nicht verstehe. Ich verstehe, dass hinter dem, was ich verstehe, noch ein anderes Verstehen ist. Ich erahne aber, dass da noch eine andere Dimension ist. Ich erahne, dass da noch eine Wahrheit hinter der Wahrheit ist. Dass da noch der Himmel aufgehen könnte hinter dem, was ich schon meine, als Himmel erkannt zu haben. Und er drückt es in einer Bibelstelle sogar noch krasser aus, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und wenn ich in den unterschiedlichen Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf, sie verliert nie den Glauben und die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe die größte. Ja, wenn ich jemanden liebe, wenn du jemanden liebst, dann gibst du ihm Hoffnung. Und diese Hoffnung kann ihn vielleicht sogar zum Glauben führen. Liebe ist also mehr als ein Wort. Wir reden hier offensichtlich tatsächlich über etwas, was über unser Verstehen hinausgeht, was uns unser Kapieren übersteigt. Und es klingt übernatürlich. Und es ist es wohl auch. Denn es ist eine übernatürliche Liebe. Aber möchtest du auch diese übernatürliche Liebe in dir tragen und diese übernatürliche Liebe weitergeben? Das ist eine Suggestivfrage. Ich weiß, dass sie jetzt alle Amen sagt. Aber ist es nicht so? Silke hat in der letzten Predigt den Fokus auf diese Liebesbeziehung, wie ich schon sagte, zu Gott gelegt. Und ich möchte heute, wie ihr schon merkt, diesen Fokus nicht darauf, sondern von da ausgehend eben den Fokus, wie lebe ich die Liebe zu den Menschen legen? Wie kann ich meine Nächsten lieben? Und dann möchte ich als zweites darauf eingehen, warum das relevant ist für uns. Für dich und für mich. Und vielleicht sogar wichtig für die Welt. Und dann als drittes möchte ich die Frage bewegen, ob es darum geht, dass ich es begreife oder dass es nicht vielleicht vielmehr darum geht, dass ich es nicht begreife, sondern dass ich ergriffen werde von dieser Liebe. Aber zum Ergriffenwerden gehört eine Bereitschaft. Es sei denn, ich werde gefangen genommen. Von der Liebe Gottes lasse ich mich gerne gefangen nehmen. Aber sie ist nie als Gefängnis gedacht. Und deshalb ist die Begrifflichkeit nicht die beste dafür. Deshalb, ich glaube, dass es gut ist, auch darüber nachzudenken, dass wir nicht alles verstehen müssen, aber bereit sein könnten und sollten, ergriffen zu werden. Uns vielleicht sogar von Gott überführen zu lassen. Von Gott heimsuchen zu lassen. Und diese Heimsuchung Gottes, die wünsche ich mir für uns heute hier. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm und mach das möglich. In mir, in uns, in jedem Einzelnen. Und wenn das ein bisschen geklärt ist, komme ich zu der vierten Frage. Wie kann unser Herz für das Miteinander und für den anderen brennen? Und wo liegt vielleicht die Lösung, wenn ich selbst dadurch möglicherweise, wie du gesagt hast, Inge, überfordert sein sollte? Und als letztes würde ich dann gerne etwas praktisch werden. Und vielleicht nehmt ihr euch mal jeder drei Herzen dort raus. Haltet die in eurer Hand, denkt schon mal darüber nach, was das vielleicht bedeuten könnte. Und am Ende der Predigt komme ich darauf nochmal zurück. Aber jeder bitte drei Herzen. Und nicht vier. Also, ja, nicht schummeln. Drei ist für heute erstmal genug. Während das hier so läuft, möchte ich einfach so ein bisschen zur Auflockerung einmal dahin gehen, wo es dann doch ein bisschen romantisch wird. Einfach, um uns ein bisschen einzustimmen, so lebensnah, gute Gedanken, gute Gefühle zu produzieren, vielleicht auch die Träne in eurem Auge herauszudrücken, vor Rührung oder weil es einfach so schön ist. Ich fand die Geschichte so schön, deshalb bringe ich sie mal rein. Ein sehr armer Mann lebte mit seiner Frau zusammen. Eines Tages fragte ihn seine Frau, die sehr lange Haare hatte, ob er ihr einen neuen Kamm kaufen könnte, damit sie eben diese Haare besser pflegen kann. Es tat dem Mann sehr leid, aber er sagte nein. Er erklärte, dass er nicht mal genug Geld habe, um seine kaputte Uhr reparieren zu lassen. Danach hat sie ihn nicht mehr danach gefragt. Als der Mann nun zur Arbeit ging, kam er an einem Uhrengeschäft vorbei. Er ging hinein. Ja, jetzt denkt er, er ließ seine Uhr reparieren. Er ging hinein und verkaufte seine Uhr. Und an dem Nicken merke ich, manche kennen die Geschichte schon. Ich kannte sie auch schon, bevor ich sie jetzt hier lese. Glaubt ihr es mir? Also insofern geht auch zweimal. Als der Mann zur Arbeit ging, kam er an einem Uhrengeschäft vorbei. Er ging hinein, verkaufte seine Uhr für einen eigentlich zu niedrigen Preis und kaufte davon einen Kamm für seine Frau. Abends kam er nach Hause und wollte seine Frau mit dem Kamm überraschen. Er aber war sehr überrascht, als ihm seine Frau mit kurzen Haaren entgegenkam. Sie hatte sich ihre Haare abschneiden lassen, nicht weil sie sauer war, dass er ihr keinen Kamm gekauft hat, sondern sie hat sich ihre Haare abschneiden lassen und hat die Haare verkauft und hat von dem Geld, das sie dafür bekommen hatte, eine Uhr, die sie jetzt in den Händen hielt, für ihren Mann gekauft. Es flossen bei beiden Tränen. Nicht, weil ihr Handeln so sinnlos war, sondern für die gegenseitige Liebe, die sie sich damit bewiesen hatten. So, ich nehme an, der Topf mit den Herzen ist rumgegangen. Ihr seid jetzt alle positiv, mit guten Gefühlen eingestimmt und dann lasst uns jetzt weitergehen. Also nach dieser herzallerliebsten Geschichte, wo es um Wertschätzung, um Zusammenleben und Lieben geht und beide bereit waren sich und bereit sind, sich zu verschenken, kommen wir nun mit diesen guten Gedanken wieder zurück zur Liebesbeziehung zu Gott. Und zu der Frage, ob ich mich, ob du dich selbst lieben kannst und selbst in der Lage bist, dich zu lieben, um andere lieben zu können. Im Matthäusevangelium, Matthäus 22, 37 bis 40 heißt es, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Denken und aus deiner ganzen Kraft. Und das Zweite ist dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus zitiert hier im Neuen Testament die Tora aus dem 5. Buch Mose 6, 5, 5, 4 und 5. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und im 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir sprechen, vielleicht habt ihr den Begriff auch schon mal gehört, also das Wort kennen wir ja irgendwie alle, aber vielleicht habt ihr das Wort schon mal gehört von diesem Doppelgebot der Liebe. Und da geht es um meine Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Aber eigentlich ist doch hier ein Dreiklang. Eigentlich ist es doch nicht ein Doppelgebot, sondern eigentlich und nicht nur eigentlich ist es doch ein Dreifachgebot. Der Begriff Doppelgebot führt in die Irre. Er steht auch nicht in der Bibel. Er stammt aus irgendeiner Interpretation und da will ich niemanden jetzt angreifen. Aber es ist nicht richtig, Doppelgebot dazu zu sagen. Es ist, wenn wir überhaupt von etwas sprechen, wo wir eine Zahl aufrufen, dann ein Dreifachgebot. Und über dieses Dreifachgebot oder diesen Sinn dieses Dreifachs und den Inhalt dieses Dreifachsgebotes, da möchte ich gerne heute mit euch ankommen und ein Stück weitergehen. Dieser Blick auf die anderen, auf den Nächsten, wird hier so herausgehoben und wird so wichtig gemacht von Jesus. Und warum ist das wichtig? Warum ist das vielleicht sogar für die Welt wichtig? Es wird dazu führen, wie wir die Welt und unser eigenes Leben sehen und beurteilen, wenn wir diesen Dreiklang im Blick haben. Bedingt den Umstand mit meinem Umfeld und den Mitmenschen. Ich schaue plötzlich auf mein Umfeld und auf meine Mitmenschen. Ich bin in dieser Dreierbeziehung, wenn man so will. Ich bleibe bei diesem Dreiklang. Mein Gott, meinem Nächsten, aber auch mir selbst. Und so ist es besonders wichtig, dass wir einfach dieser Wahrheit nachspüren. Gottes Liebe gilt mir und ich darf nicht nur sie annehmen, sondern auch mich annehmen und meinen Weg finden und gehen, so wie Gott mich liebt. Amen. Mit dieser Liebe werden wir also befreit. Befreit auch mit unserem Nächsten bedingungslos liebevoll umgehen zu können. Und diese unbedingte Liebe gilt gegenüber allen Menschen. Und ich bin immer noch in dem Prozess, gilt für alle Menschen. Ob ich alles gut finde, was diese Menschen tun, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, bin ich bereit, meine bedingungslose Liebe ihnen trotzdem zu schenken. Jesus hatte damit kein Problem am Kreuz. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also ich glaube, da gab es genügend Gründe, die Widerstand hätten leisten können. Und so gibt es viele Beispiele, die wir von Jesus kennen, wo er nicht sich festgemacht hat an den Lebensumständen oder an der Lebensform oder an der Moral oder an den Dogmen oder an irgendetwas, sondern es ging einfach erstmal um diese bedingungslose Liebe. Und aus dieser bedingungslosen Liebe ist etwas entstanden, nämlich Hoffnung und Glauben. Und zugegebenermaßen, das ist ein Prozess, das ist ein Weg, der ist zeitweise so anstrengend. Er ist manchmal auch so grenzüberwindend, so schwierig. Und es ist alles andere als einfach. Aber in dem Wissen, dass es richtig ist, finde ich, schon mal eine große Blockade weggenommen. Denn im Zweifel gilt die Liebe. Im Zweifel gilt die Barmherzigkeit. Und nicht mein Recht, meine Wahrheit, meine Prägung. All diese Dinge, die haben alle ihren Platz. Aber im Zweifel gilt die Liebe. Und ich finde, es ist wichtig, ich sage mir das häufig, wenn ich im Zweifel bin und wenn da so zwei Seelen in meiner Brust, zwei Herzen in meiner Brust schlagen, dass ich mich im Zweifel für die Wahrheit, Zweifel für die Liebe, Zweifel für die Barmherzigkeit und Zweifel für das, was ich bei Jesus finden kann, mich entscheide. Und ich habe davon gesprochen, dass es auch etwas gibt, wo es, jetzt ist mir was abhandengekommen, wo es auch darum geht, warum ist das wichtig für die Welt? Wie erlebst du zurzeit die Welt? Wie erleben wir die Welt? Ich will darauf nicht so tief eingehen, weil ich möchte uns jetzt hier nicht herunterziehen, aber ich empfinde zurzeit, dass die schlechten Nachrichten zunehmen. Die Anzahl der Christen in Deutschland nimmt ab. Statistisch nachgewiesen. Es gibt sogar den Kipppunkt, dass es weniger Eingetragene, manche wissen wir nicht, wie sie mit Jesus wirklich in Beziehung stehen, aber eingetragene Christen gibt, als es Nicht-Christen gibt. Wir schauen auf Krisen und auf Kriege. Wir reden über Treibhauseffekte, Klimakrise und Erderwärmung. Und gleichzeitig wird es kälter um uns. Warum? Weil es an Liebe mangelt. An dieser bedingungslosen Liebe. Nicht an der Selbstliebe, die um Selbstverwirklichung und um Wohlbefinden und ich habe kein Problem, über Work-Life-Balance zu sprechen, aber wenn das im Mittelpunkt ist und sich alles um mich kreist, dann kriege ich ein Problem damit, sondern diese bedingungslose Liebe. Jesus fordert uns hier sehr heraus. Er fordert uns ja sogar heraus, indem er sagt, liebet eure Feinde. Und das Thema, liebet eure Feinde im Kontext zu dem, was wir in der Welt zurzeit erleben, finde ich spannend. Martin Luther King hat dazu einmal gesagt, die Liebe auch zu unseren Feinden ist der Schlüssel, mit dem sich die Probleme der Welt lösen lassen. Jesus ist kein weltfremder Idealist, sondern ein praktischer Realist. Martin Luther King ist mir entgegengekommen, ich habe das vorher noch nicht so wahrgenommen, dass er so einen tiefgründigen Satz gesagt hat. Und im 1. Johannes, in der neuen Genfer Übersetzung steht unter der Überschrift, ich habe da gestaunt, in verschiedenen Übersetzungen stehen ja Überschriften über den unterschiedlichen Kapitel. Und in der neuen Genfer Übersetzung, was steht da? Sieg über die Welt durch den Glauben an Jesus Christus. Wenn man dann weiterliest, steht dort, jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott, seinen Vater, liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Das ist nicht meine Rede, das steht da. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Was haben wir vorhin gehört? Das zweite Gebot, das dort steht, liebe deinen Nächsten. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Dieser Sieg macht uns aus unserem Glauben möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und damit sind wir bei dem Punkt 4, nämlich wie du dich vielleicht eher unperfekt ungenügend, vielleicht manchmal sogar lieblos fühlst, leer, ausgebrannt. Wie soll ich da was geben? Ich wäre doch selber da so daran interessiert, dass mich jemand liebt. Dass dieses Gefühl des Ungeliebtseins gefüllt wird mit dem Gefühl der Liebe. Ich kann dir sagen, wie es geht. Du brauchst dich nur zu entscheiden. Wofür? Naja, nur für Gott. Nämlich, Gott ist die Liebe. Und wenn Gott die Liebe ist und ich entscheide mich für Gott in einer Situation, wo ich glaube, dass ich keine Liebe geben kann, dass ich selber leer, dass ich selber nicht angenommen bin, wenn ich mich für Liebe entscheide, indem ich mich für Gott entscheide, bin ich angenommen. Das war ich schon vorher, aber wird in mir der Raum gefüllt werden mit der Liebe Gottes. Eine Entscheidung für die Liebe zu meinen Mitmenschen mit diesem glaubenden Wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass Gott die Liebe ist, die dann in mir wohnt, werde ich in der Lage sein, diese Liebe für meinen Nächsten und auch für meine Feinde sogar geben zu können. Hier trifft es zu, eben, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, dass Liebe doch kein Gefühl sein soll. Ja, natürlich beinhaltet Liebe auch Gefühl. Aber wir sind ja immer so griechisch. Wir können ja nicht Hebräisch denken. Im Hebräischen gibt es ja Grautöne und Zwischentöne. Bei Griechisch gibt es ja nur Schwarz und Weiß. Und wenn wir sagen, Liebe ist eine Entscheidung, dann sagen wir damit auch gleichzeitig, Liebe ist kein Gefühl. Ja, das muss aber doch gar nicht so sein. Kann doch beides beinhalten. Aus dieser Entscheidung kommt auch ein Gefühl, ein Mitgefühl, eine Barmherzigkeit, eine Mitliebe. Etwas entstehen, was durchaus Gefühle auslöst aus mir. Wenn mich jemand liebt, aus der Gottesliebe heraus, löst das doch Gefühle in mir aus. Ich bin doch ein emotionaler Mensch. Vielleicht löst es sogar die tiefsten Tränen in mir aus und hatte schon in meinem Leben ausgelöst. Und ich war in Tränen aufgelöst, weil ich die Liebe Gottes aus jemandem gespürt habe. Also lass es uns nicht voneinander trennen, sondern lass es uns miteinander verbinden. Aber in einer Verbindung, die zusammengehört. Nämlich die Entscheidung für die Liebe, die es möglich macht, dass dieses tiefe Gefühl der Liebe aus mir herausbricht und sich auf andere überträgt und die Liebe Gottes wirksam wird und sichtbar wird in den anderen. Das habe ich jetzt alles gar nicht geschrieben. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wir waren in dieser Woche bei einer Beerdigung, und zwar meine Tante ist gestorben und es war eine besondere Situation. Meine Tante, ich habe eine intensive Beziehung, wir kennen uns auch gut. Ihr habt hier sogar schon manchmal von dem Streuselkuchen essen dürfen, der stammt nämlich das ist der Streuselkuchen nach Tante Elfriede und wir haben eine besondere Beziehung zu ihr. Sie ist nun nach 90 Jahren gestorben und da gab es eine besondere Situation und wir waren noch einmal im Krankenhaus. Und sie ist wirklich auch mit diesem Wort ist sie heimgegangen. Mit diesem Wort ist sie auch ausgesegnet worden. Mit diesem Wort ist sie auch verheiratet worden. Es ist ein besonderes Wort für sie. Bleibt in meiner Liebe. Und wir sind dorthin gekommen und wir wussten, das wird wohl unser letztes Gespräch sein. Weil es war klar, sie wird ins Hospiz gehen und sie war auch nicht mehr in der Lage und wollte dann auch nicht mehr so viel Besuche und so weiter. Und ich wollte so gerne mit ihr, Helga und ich waren dort, mit ihr intensiver über den Glauben sprechen und wollte eigentlich auch beten und so weiter. Wir konnten machen, was wir wollten. Die zweite Frau, die dort in dem Raum war, die mischte sich ständig in das Gespräch ein. Und wenn wir über irgendwas sprachen und anfingen, fing sie schon gleich an, reinzureden. Und sie redete von ihrem Karma und sie redete davon, dass man mit sich selbst im Reinen sein muss. Da waren ja gute Dinge dabei, also ist ja nicht alles schlecht. Aber eins war mal klar. Sie redete von einem unbekannten Gott, denn sie klagte auch an, wie kann dieser Gott das in der Welt, was alles passiert und da muss man doch nur für sich selbst und so. Sie redete von dem ihr unbekannten Gott. Und da war eine zweite Frau, die redete von ihrem bekannten Gott. Und ich musste diese Frau einmal ein bisschen in ihre Schranken weisen und musste ihr sagen, ich bin hierher gekommen, um mich mit meiner Tante hier zu unterhalten. Und ich möchte jetzt aufhören, darüber mit Ihnen zu debattieren. Aber eins sage ich Ihnen. Mein Bild von meinem Gott im Namen Jesus ein anderes als das, was Sie hier gerade skizziert haben. Ich habe mich umgedreht und habe mich dann dem eigentlichen Zweck meines Besuches oder unseres Besuches zugewendet. Es war ein besonderer Moment, es war eine Störung, es war eine Anfechtung. Aber hinten im Nachhinein habe ich so gedacht, ja, das ist der Unterschied, den wir haben. Wenn wir diesen wunderbaren Gott nicht kennen, wenn wir nicht in einer Liebesbeziehung mit ihm stehen, sondern wir auf uns fokussiert sind und auf irgendein Karma und irgendwelche Dinge, die möglicherweise gute Dinge in sich tragen mögen. Aber wenn diese Liebe Gottes, dieses Liebesverhältnis zu Gott nicht da ist, dann wird es uns nicht gelingen, liebevoll etwas zum Ausdruck zu bringen, was aus ihm kommt und nicht aus uns gekommen ist. Insofern kann ich nur sagen, wenn wir hier lesen können, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, dann ist es etwas, was mich bewegt, wonach ich mich ausstrecke, wonach ich mich sehne, wonach mein Herz brennt, genau das zu tun. Und wenn ich den Eindruck habe, dass Gott mir irgendjemand über den Weg schickt, wo genau das dran ist, dass dann, und da will ich mich nicht Jesus gleichstellen, aber ich möchte doch Jesus ähnlich werden. Und ich dann hinterher etwas spüren kann, was so ähnlich sich anfühlt, wie das, was die Jünger gesagt haben, die auf dem Weg nach Emmaus waren, brannte nicht unser Herz, dass er uns die Schrift auslegte. Dass irgendjemand, das Herz brannte und ich konnte vielleicht ein Stückchen von dem, was Jesus mir gegeben hat, weitergeben. Oder dass vielleicht auch ein Stückchen das, was in mir brennt, durch ihn neu gefüllt wird. Und deshalb in dieser Herzensbeziehung zu Jesus, in dieser Liebesbeziehung zu Gott, die Liebe zum Nächsten einfach im Blick zu behalten. Nicht, dass wir uns immer nur um die eigene Achse drehen, sondern in dieser Dreiecksbeziehung, dieses Dreieck, das ich dort an die Wand gemalt habe, dass wir immer Gott sehen, dass wir den Nächsten sehen, aber dass wir dabei uns nicht selbst vergessen sollten, weil wenn wir uns selbst vergessen, könnte es sein, dass wir etwas selbst verloren wahrgenommen werden. Und selbst verloren, ist nicht gefunden, kann auch gefunden werden. Ich möchte jetzt gerne eine Übung mit euch machen. Ihr habt jetzt alle drei Herzen in eurer Hand. Zwei Herzen davon könnt ihr mal in die eine Hand nehmen. Das ist die Beziehung, die ihr mit Gott habt, stellvertretend dafür. Und das ist die Beziehung, die ihr zu euch selbst habt. Und ihr könnt es ja mal mit nach Hause nehmen für euch und einfach zu Hause bewegen. Gott, wie ist meine Beziehung? Wie ist meine Liebesbeziehung zu dir? Wie nehme ich sie wahr? Aber auch die Frage bewegen, wie ist es denn mit meiner Selbstannahme? Wie bin ich denn versöhnt mit meiner Vergangenheit, mit meinem Leben? Vielleicht auch mit den Dingen, die nicht gut gelaufen sind in meinem Leben. Gibt es da noch einen Weg, den ich gehen sollte oder kann? Vielleicht auch eine Meile, die du 7-mal gehen musst. Wo Vergebung notwendig ist, damit Versöhnung kommen kann. Einfach das mitnehmen. Und dann ist da noch dieses andere Herz. Und jetzt ist ja klar, ne, wir sind beim Dreiklang. Es geht um die Liebe natürlich zum Nächsten. Aus der Liebe, die ich mit Gott habe, aus der Liebe, die ich mit mir selbst habe, und zwar nicht die Selbstverliebtheit, sondern der Liebe, der Annahme und der Vergebung mit mir und mit meinem Leben. Und darin wirklich mit Gott im Einklang bin, dass das zum Nächsten übergeht. Und Dirk hat es ja beim letzten Mal auch gesagt, Jünger sind die, die Jünger machen. Also wir werden alle älter, man wird nicht unbedingt jünger davon, auch wenn es manchmal belebt. Aber ihr wisst, was ich meine mit Jünger, Nachfolger machen Nachfolger, die Nachfolger machen. Und so nimmt doch dieses dritte Herz einfach mal auch mit, aber vielleicht auch jetzt in noch einen kurzen Pause, das bestimmst du, Inga, wie viel Zeit wir uns noch nehmen wollen, um zu sagen, gut, nächste Woche oder bis zum nächsten Mal, wo wir uns wieder hier treffen, werde ich dieses Herz einer anderen Person übergeben. Ich rede von übergeben und ihm sagen, warum. Möglicherweise wirst du Erstaunliches erleben, wenn du es in dem Bewusstsein tust, dass du dir die anderen beiden Herzen in Erinnerung rufst. Ja, damit bin ich soweit durch. Ihr habt bestimmt ganz viele Fragen, aber die werde ich jetzt nicht beantworten. Die muss uns der Heilige Geist beantworten. Amen.